SWR Kultur Hörbuch.
A Marvelous Light – Der magische Fluch von Freya Mask. Folge 8. Es liest Nico Holonitsch. Kapitel 12. Am nächsten Tag nahmen sie das Automobil nach Sutton Cottage. Weder Walt noch Belle waren aufs Fahren versessen. Edwin war sich sicher, dass ihr Vater das Ding nur gekauft und sich mit den Grundlagen von dessen Funktionsweise vertraut gemacht hatte, um sich kenntnisreich mit seinen Geschäftsfreunden darüber unterhalten zu können. Der Daimler setzte in der umgewandelten Remise teuer Staub an, und nach ein paar Monaten hatte der Chauffeur aus schierer Langeweile gekündigt. Ein Chauffeur wurde nicht benötigt. Robin erwähnte vage, dass Freunde von ihm ein Automobil besäßen und ihm im Hyde Park beigebracht hatten, wie man es steuerte. Obwohl das Tempolimit im Park nur 10 Meilen pro Stunde ist. Auf dem Land ist es doppelt so hoch. Das wird ein Spaß. Edwin, der sich wünschte, Robin hätte diese jungenhafte, Leib und Leben gefährdende Begeisterung schon gezeigt, ehe sie richtig auf die Straße eingebogen waren, zog seinen Hut fester auf den Kopf und fummelte mit seiner Schnur herum, während er sich daran zu erinnern versuchte, ob er je etwas darüber gelesen hatte, wie man einen Schädelbruch wieder rückgängig machte. In der Stadt hielten sie an und verschickten ihre Telegramme. Nachdem sie wieder auf der Landstraße waren, fuhren sie an einigen Pferdekarren vorbei, ohne dass es einen Unfall gab, und passierten sogar ein anderes Automobil voller Männer im Studentenalter, die von der Hupe Gebrauch machten und ihre Hüte schwenkten, bis Robin ihnen zuwinkte. Robin schien ein Gespür für das zu haben, was er da tat, und kein Verlangen, mit waghalsiger Geschwindigkeit zu fahren. Edwin schaffte es, sich so weit zu entspannen, dass er ihnen mithilfe der Landkarte den Weg zeigen konnte. »Ich hoffe, das bringt uns Gatling näher«, sagte Robin unvermittelt in ein angenehmes Schweigen hinein. »Ich weiß, dass du dir Sorgen um ihn machst.« »Ja«, sagte Edwin. Eine Pause. Robins Hände bewegten sich auf dem Lenkrad des Autos. »Sind du und er...« Leichtsinnig erwog Edwin, sich aus dem Auto zu stürzen. Doch er beruhigte seine Nerven mit Willenskraft und der Macht der Gewohnheit. Also wollte Robin letztlich darüber reden. Er hätte nicht überrascht sein sollen, und es war auch nicht unsinnig von Robin, das anzunehmen. »Nein«, sagte er und hörte sich selbst hinzufügen, »Reggie ist nicht auf diese Weise an anderen Männern interessiert.« »Man merkt es nicht immer.« »Manchmal merkt man es«, sagte Edwin, »so oder so.« »Dagegen lässt sich nichts sagen.« Nach einer weiteren Pause zögernder: »Und Lord Hawthorne?« Edwin schloss die Augen. »Was machte es schon?« Hawthorne selbst hatte hämisch diese Katze aus dem Sack gelassen und ihr noch einen Tritt versetzt, um sie auf ihren Weg zu beschleunigen. »Hawthorne ist eine Sache für sich und, ja, eine kurze Weile. Es muss jetzt 4 Jahre her sein.« Edwin hatte gerade sein Studium abgeschlossen, Hawthorne 2 Jahre zuvor den Militärdienst beendet, der sein erster Versuch gewesen war, die magische Welt heftig zu ignorieren. Edwin hatte geglaubt, die alte Version von Jack Alston zu wollen, geglaubt, diese Version gäbe es noch, und unter all dem Spott immer weiter nach ihr gewühlt, hatte gedacht, im Gegenzug riskieren zu können, sich zu öffnen. Er hatte sich geirrt. Und wer wusste schon, was Hawthorne wollte? Edwin war es nicht gewesen, so viel war sicher. Robin sagte, »Für mich war es nie jemand Bestimmtes. Damit meine ich, an der Universität gab es ein paar Burschen. Aber alle meine Begegnungen waren, nun ja, es bestand Einvernehmen darüber, dass es Grenzen gab.« Verstohlen und sportlich. Edwin öffnete die Augen und betrachtete die Zaunpfähle und Bäume, die vorüberzogen. Ich kann es mir vorstellen. Leider konnte er das tatsächlich. Robin in einer nassen Ruderweste, die kurze Hose bis zu den Knöcheln hinuntergezogen, an einen Schuppen am Fluss gelehnt. Das gut aussehende Gesicht vor Lust verzerrt, eine seiner großen Hände auf dem Kopf des Mitruderers, der zu seinen Füßen kniete und mit Händen und Mund Robins Schwanz bearbeitete. Edwin spannte den Kiefer an und zwang sich, ruhig zu bleiben, nicht die Beine zu überschlagen, keinerlei Aufmerksamkeit zu erregen. »Ich frage mich, ob ich mich angegriffen fühlen sollte, aber das beschreibt es recht gut«, meinte Robin kleinlaut. »Und seitdem war es immer dasselbe, nehme ich an? Badeanstalten und dergleichen? Man muss vorsichtig sein, aber man behilft sich.« Ja, man musste vorsichtig sein. Wilds Prozess lag schon über 10 Jahre zurück. Dennoch musste man immer noch damit rechnen, vor eine Jury gezerrt zu werden und sich glücklich schätzen zu können, wenn die Anklage lediglich grob unsittliches Verhalten lautete und nicht Sodomie. Jedenfalls, wenn man nicht jemand wie Baron Hawthorn war, der genügend Geld und Einfluss hatte, um solche Probleme verschwinden zu lassen. »Du wolltest also nie mit jemandem eine Zukunft?«, fragte Edwin. »Ich war nie der Zukunftstyp.« Edwin starrte ihn an. Er fragte sich, ob er tatsächlich auf die Ironie würde hinweisen müssen. Dann verzerrte sich Robins Mund hilflos und sie lachten beide. Edwin lehnte sich im Sitz zurück, spürte, wie der Motor des Autos sanft gegen seinen Körper stampfte, als Kontrapunkt zu dem Gelächter, das seinen Brustkorb schüttelte, und staunte. Er hatte nicht geglaubt, das hier zu vermissen. Von allen Dingen, die er vermisste, wenn er in seinen schwächeren Momenten an die Monate mit Jack zurückdachte. Doch dem war so. Es war erfrischend, über diese Dinge reden zu können, in Kameradschaft. Edwin nahm an, dass seine Neigungen in ihrer Schicht der magischen Gesellschaft ein offenes Geheimnis waren. Er hatte Mixie einmal sagen hören, dass es ja zumindest nicht so sei, als ruiniere Edwin irgendeinem Mädchen die Hoffnung darauf, in starkes Blut einzuheiraten. Doch auch wenn Edwin manchmal einen lauten, heißen Hunger in sich wüten spürte, kannte er sich. Er kannte seine Schwächen und wusste, wie leicht er in seiner Wachsamkeit nachlassen konnte, wenn man ihm etwas anbot, das er ersehnte. Und oh, wie nachdrücklich er zurzeit seine Grenzwelle patrouillieren musste. Er spürte, wie sie verwischten. Jedes Mal, wenn er überrascht war, wie leicht es ihm in Robin Blythes Gegenwart fiel, weicher und offener zu sein, stieg sein Argwohn ebenfalls so abrupt an wie das andere Ende eines Hebels. »Hier stehen bleiben«, rief er Edwin zu, »geh nicht weiter, bleib in Sicherheit.« Und es war auch 10-mal sicherer und 100-mal einfacher, davon auszugehen, dass Robins Wärme Kameradschaft bedeutete und nichts weiter. Sie fuhren. Der Wind warf büschelweise Blätter ins Auto und der graue Himmel dämpfte die Farben des Herbstes. Aufgrund des Autolärms war es nicht direkt ruhig, doch etwas in Edwin, das sich mit dem Gelächter gelockert hatte, blieb locker. »Sollte jetzt nur noch ein paar Minuten dauern«, sagte Robin. Sie bogen auf eine Straße ein, die laut Edwins Landkarte direkt auf das Gelände von Sutton Cottage führte. Edwin rutschte auf seinem Sitz herum. Er war so unruhig, als ob er etwas übersehen hatte, als ob er bei der Konstruktion eines Zaubers einen wesentlichen Schritt übersprungen hatte und sein Verstand ihn auf diese Tatsache hinweisen wollte. »Vielleicht war das hier keine gute Idee«, sagte er. »Warum sagst du das? Warum sollte irgendeine ältere Verwandte eine Ahnung davon haben, was Reggie vorhatte? Wachsendes Unbehagen regte sich in Edwins Bauch. Das ist Zeitverschwendung. Ich hätte 5 weitere Bücher durchsehen können. Wende das Auto. Wir werden früh genug zurück sein, um den Tag nicht vergeudet zu haben. Ich wende nicht. Robin runzelte die Stirn. Wir sollten herausfinden, was sie weiß. Es ist ja nicht so, als würde irgendeines deiner Bücher sagen, hier entlang zu Reggie Gatling. Zumindest hat Mrs. Sutton ihm... Wir müssen anhalten, sagte Edwin der Panik nahe. Sie näherten sich einer Reihe Ulmen, hinter denen Edwin das frische, üppige Grün gepflegte Hecken sehen konnte. Wir sollten nicht hier sein. Das Auto wurde langsamer, als etwas von Edwins Beunruhigung schließlich zu Robin durchdrang. Edwin war elend zumute. Wir hätten nicht kommen sollen. Wir müssen umdrehen. Wie konnte er es Robin begreiflich machen? Hier gibt es nichts. Meter für Meter passierte das Auto die Baumreihe. Edwin sackte in seinem Sitz zurück, sein Atem stockte und er keuchte auf. Ihm war, als hätte sein Verstand eine kalte Dusche abbekommen. »Robin«, sagte er, »das war ein Abwehrzauber. Halt das Auto an. Wir fahren weiter, aber du musst anhalten.« Robin hielt ohne weiteres Murren an. »Was ist los? Ein was?« »Ein Abwehrzauber. Und zwar ein starker. Hier will jemand keinen Besuch.« Edwin stieg aus dem Auto. »Du hast ihn also nicht gespürt?« Nachdem der Motor stotternd ausgegangen war, stieg Robin ebenfalls aus. »Ich habe dich daherreden hören, als wolltest du deine eigene Meinung ändern. Gespürt habe ich überhaupt nichts.« Edwin war bereits dabei, einen einfachen Verfolgungszauber zu wirken, doch obwohl es seine Hände schwach in Richtung der Baumreihe zog, würde dieser wahrscheinlich nicht mehr Hinweise liefern. Er griff nach oben und berührte die gelb gesprenkelten Blätter des nächststehenden Baumes. Dann ließ er den Zauber zusammenfallen und steckte seine Schnur wieder ein. Ihn interessierte mehr, was passieren würde, wenn er erneut durch die Baumreihe trat. »Komm her«, sagte er, »nimm meine Hand.« Robin nahm Edwins ausgestreckte Hand in seine. Edwin war sich Robins physischer Präsenz nur zu bewusst, spürte, wie sein gesamter Körper instinktiv reagierte und sich Robin zuwenden wollte. Er ignorierte es. »Wenn ich versuche, mich wegzuziehen, lass mich nicht. Falls ich zu rennen anfange, soll ich dich dann zu Boden ringen?« schlug Robin freundlich vor. Sein Daumen strich über den von Edwin. Edwin wandte sich ab. »Ja, ich nehme an, dass auch Rugby auf der Liste der Sportarten war, mit denen du deine Zeit verbracht und in denen du dich hervorgetan hast, während deine Familie für die Kultivierung deiner geistigen Fähigkeiten zahlte.« »Botschaft erhalten?« sagte Robin belustigt. »Fahre fort.« Edwin trat zwischen 2 Ulmen. Sofort durchströmte ihn wieder das Gefühl brutaler Falschheit. Er wusste, dass er am falschen Ort war. Er sollte überall sein, außer hier. Edwin umklammerte Robins Hand und schaffte es, mühsam wieder auf die andere Seite des Abwehrzaubers zu stolpern. Er ließ Robins Hand los und wandte sich um die Bäume erneut zu berühren. »Faszinierend.« »Ohne Zweifel.« »Du verstehst nicht. Ein solcher Abwehrzauber muss immer wieder neu gelegt werden. Und die Menge an Kraft, die es erfordern würde, ihn entlang der gesamten Grundstücksgrenze aufrechtzuerhalten, oder vielleicht ist es auch nur diese spezielle Baumreihe.« »Edwin«, sagte Robin, »ich weigere mich strikt, dir den Rest des Tages dabei zu helfen, zwischen Bäumen hin und her zu hüpfen, nur weil du eine Theorie testen willst. Auch wenn es unterhaltsam wäre, wenn du unweigerlich halb über einem Zaun hängen bleiben würdest.« Edwin seufzte und kehrte zum Auto zurück. »Es wäre einfacher, Mrs. Sutton zu fragen, wie man das hinbekommt«, räumte er ein. »Ach«, murmelte Robin. Er folgte Edwin und machte sich daran, den Motor zu starten. Aber wo läge darin die intellektuelle Herausforderung? Zu seiner Überraschung stellte Edwin fest, dass er bei der Neckerei rot anlief, ohne sich klein machen oder der Spitzenbemerkung mit Kälte begegnen oder sich eine ruhige Ecke suchen zu wollen, wo er sich mit niemandes Gesellschaft außer seiner eigenen herumschlagen musste. Nicht nötig, so etwas zu sagen, nur weil du eine intellektuelle Herausforderung nicht mal dann erkennen könntest, wenn du auf der Straße darüber stolperst, sagte er, wobei er Robins Ton zu imitieren versuchte. Und Robin lachte, während er wieder hinters Steuer stieg. Den restlichen Weg fuhren sie ohne einen weiteren Zwischenfall. Sutton Cottage war eines jener bewusst untertrieben benannten Anwesen. Es war beinahe so groß wie Penhallig House und die Gärten waren so beeindruckend wie angekündigt. Eine weitläufige, prächtige Anlage in bester englischer Tradition. Sie fuhren an einem Rosengarten vorbei, wo zwei Gärtner in Vorbereitung auf den Winter gerade Verblühtes entfernten, aufräumten und zurückschnitten. Das berühmte Heckenlabyrinth blitzte kurz auf, ehe die Auffahrt eine Kurve bildete und das Labyrinth hinter einem sanften Hügel mit dichtem Baumbestand verschwand. Und da war der Springbrunnen. Inmitten eines penibel in Ordnung gehaltenen Repräsentationsgartens, der den Bereich vor dem Haus dominierte. Zwei älteren Paaren wurde gerade in eine Kutsche geholfen, als Robin und Edwin mit dem Automobil vorbeifuhren. Die altmodischen Hauben der Damen waren fest um ihre Köpfe gebunden und eine hielt einen Reiseführer in der Hand. »Dieser Ort scheint beliebt zu sein«, sagte Robin. »Die wurden ganz gewiss nicht davon überzeugt, umzukehren, ehe sie auch nur angekommen waren.« »Nein«, sagte Edwin. Eine andere Art von Unbehagen hatte sich inzwischen seiner bemächtigt. Er glaubte zu wissen, warum diese Besucher unbeeinflusst geblieben waren, und dies warf eine ganze Reihe neuer Fragen auf. Die Kutsche fuhr davon. Ein Mann im Livree eines Dienstboten näherte sich dem Auto. »Sind die Herren hier, um die Gärten zu besichtigen?«
»Vielleicht.«
Edwin reckte den Hals nach dem Haus. Die graue Fassade war auf ansehnliche Art von Efeu überzogen.
»Wir müssen Mrs. Sutton sprechen.«
Ein höfliches Hüsteln.
»Die Herren mögen entschuldigen, aber Mrs. Sutton empfängt grundsätzlich keinen Besuch. Sie hat keinerlei Interesse daran, das Anwesen zu verkaufen. Falls Sie Mitglieder des Vereins für Gartenkultur sind, so schätzt sie es, Briefe zu erhalten.«
»Ah, ich verstehe.« Eines seiner entspanntesten und sonnigsten Lächeln begleitete Robins Visitenkarte, die er dem Diener überreichte. Eine Pause entstand, als der Mann sichtlich die Worte »Sir« und »Baronet« verdaute.
»Wir sind in einer Familienangelegenheit hier. Es geht um Mrs. Suttons Großneffen, Reginald Gatling. Wir würden es als großen Gefallen erachten, von ihr empfangen zu werden.«
Selbst in London erinnerte Edwin sich kaum daran, dass er Visitenkarten besaß. »Edwin Corsay«, sagte er als Erwiderung auf die fragend geöffnete Hand des Dieners. Sie standen unter den sich dräuend auftürmenden Wolken, bis der Diener wieder auftauchte und sie ins Haus führte. Flora Sutton empfing sie in einem großen Salon, der mit frischen Blumen vollgestellt war. Sie war älter, als Edwin erwartet hatte. Eine kleine, weißhaarige Frau, deren faltige Haut bläulich durchscheinend wirkte. Ihre Hände zitterten. Sie sah aus wie ein Stück zerknittertes Seidenpapier, bis zu dem Moment, in dem ihr trüber, wässriger Blick sich auf Edwin heftete und ihm das nervenaufreibende Gefühl einflößte, augenblicklich verstanden und kategorisiert worden zu sein.
»Danke, dass Sie uns empfangen, Mrs. Sutton«, sagte Robin.
»Sind Sie der Corsay?«
wollte die alte Dame wissen.
»Ja«, sagte Edwin.
Sie hatte ihn nicht aus den Augen gelassen, nicht einmal, als Robin das Wort ergriffen hatte.
»Wir sind wegen Reggie hier.«
»Hm, das sagte Franklin.«
Nun wanderte der durchdringende Blick zwischen ihnen beiden hin und her.
»Reggie warnte mich, dass es andere geben würde, schon bald. Sie können jeden Quadratmeter des Grundstücks umgraben, meine Herren.«
Ihr Kinn hob sich.
»Sie kommt zu spät. Er ist jetzt in Sicherheit, weit fort von hier.«
»Wer ist in Sicherheit?« fragte Edwin.
Robin war schneller.
»Der letzte Vertrag«, sagte er. »Was zum Teufel er auch wirklich ist, Gatling hatte ihn von Ihnen?«
Mrs. Sutton presste die Lippen zusammen und senkte den Kopf. Ihr Händezittern verschlimmerte sich einen Moment lang. Als sie wieder aufblickte, besaß sie nur noch halb so viel Werf.
»Ich glaube, ihr Jungen solltet gehen«,
sagte sie plötzlich mürrisch.
»Ich kann euch nicht helfen.«
»Sie wissen doch gar nicht, wobei wir Hilfe wollen«, sagte Edwin, der sich von Schuldgefühlen gequält, aber dennoch gereizt fühlte.
Ein Seufzen wie raschelnde Blätter.
»Bitte?«
»Ich wurde von Lügnern großgezogen, Mrs. Sutton. Leider müssen sie mehr zustande bringen als das.«
Edwin schaute überrascht zu Robin, und Mrs. Sutton tat es ihm gleich. Robin blickte entschuldigend drein. Er sah charmant aus und zugleich wie ein Fels in der Brandung. Er schlüpfte bereits aus seinem Jackett und knöpfte seine Manschette auf.
Robin fuhr fort. »Wir wollen Ihnen nichts Böses. Sie haben mein Wort. Es gibt Leute, die hinter diesem Vertrag her sind, und sie glauben, ich wüsste, wo er ist. Und sie halten sich nicht mit Nettigkeiten auf, um an Informationen zu gelangen.«
Mrs. Sutton setzte ihre Brille auf und starrte auf den entblößten Fluch. Ihre Miene war jetzt kontrolliert, doch sie wirkte noch immer erschüttert.
»Sie haben Reggie geschrieben, nicht wahr?« fragte Edwin. »In dessen Londoner Büro?« »Ich bin der Verbindungsbeamte für die Vereinigung«, ergänzte er, als Mrs. Sutton zögerte. »Ich arbeite mit Reggie zusammen. Er ist seit 3 Wochen verschwunden.«
Hastig erklärte er die Umstände, wer Robin war und was ihn in die Angelegenheit verwickelt hatte. Wie der Vertrag zum ersten Mal erwähnt worden war, als Robin verflucht wurde, und wie sie in Reggies Post ihren nach Rosen duftenden Brief gefunden hatten.
»Ja, ich habe ihm geschrieben. Ich wollte wissen, wie es ihm geht«,
sagte Flora Sutton. Sie setzte die Brille wieder ab. Jetzt saß sie da wie eine Feenkönigin in einer Laube, so belebt wie frisch gemähtes Gras.
»Er sandte mir kein einziges Wort, nachdem er damit in der Tasche fortgegangen war, und ich hatte den Vertrag so lange sicher verwahrt. Mir war bange.«
Unzählige Fragen wirbelten durch Edwins Verstand, und ihm schwindelte bei der Aussicht, darauf endlich Antwort zu erhalten. Er schnappte sich die erste, die er fassen konnte.
Woher wusste Reggie denn überhaupt, dass sie den Vertrag besaßen? All die Drohungen, der Fluch, das liegt wohl daran, dass der Vertrag mit keinem Zauber gefunden werden kann.
Er dachte daran, wie das Büro auf den Kopf gestellt und verwüstet worden war. Mrs. Sutton zögerte noch einen Moment. Mühsam verbiss sich Edwin weitere Fragen und wartete mit angehaltenem Atem. Dann trat ein Funke in den Blick der alten Frau, als habe sie eine Entscheidung getroffen.
»Das hängt ganz von dem Zauber ab. Sieh da, Corsay.«
Sie nickte Edwin zu.
»Gehen Sie zu diesem Schrank und holen Sie mir den Stein aus der obersten Schublade.«
Edwin tat wie geheißen. Entlang der Wände standen mehrere Bücherregale, die man neben der bunten Extravaganz der Blumen, deren Duft in der Nase kribbelte, anfangs nicht bemerkte. Die Regale wechselten sich mit Vertäfelungen aus dunkelgebeiztem Holz ab, die Efeuschnitzereien zierten. Bei besagtem Stein, der in einem reizenden Holzschrank in einer mit Samt ausgeschlagenen Schublade lag, handelte es sich um einen flachen, scharfkantigen, grauen Felsbrocken. In dessen Oberfläche war ein sich verzweigender Farn geprägt, der deutlich hervortrat, wenn man ihn ins Licht neigte.
»Ein Fossil«, sagte Robin. Er lächelte angesichts von Edwins Überraschung.
»Meine Eltern mochten neben ihren Kunstobjekten hin und wieder gern Antiquitäten. Ich glaube, wir haben die eine oder andere hübsche Steinmuschel in einem der Salons.«
»Die Pflanze existiert schon lange nicht mehr, aber man erkennt, wo sie sich befand«, sagte Mrs. Sutton.
Ihr Gebaren war jetzt lebhafter, eifriger, als hätte sie einem Impuls nachgegeben, indem sie sich gestattete, einem interessierten Publikum eine Theorie zu erklären.
Ein machtvoller Gegenstand hat ein Eigengewicht und krümmt die normalen Linien und Kanäle der Magie um sich herum. Danach muss man Ausschau halten, wenn man weiß wie. Selbst wenn der Gegenstand entfernt wird, wenn er lange genug dort lag, ein Nicken zu dem fossilen Edwins Hand, bleibt dessen Form zurück.
»Wie einer dieser Echo-Illusionszauber?«, fragte Robin. »Ein Eindruck aus der Vergangenheit, den man in etwas Sichtbares verwandelt?«
Das brachte ihm einen scharfen Blick von Flora Sutton ein. »So haben wir den Vertrag überhaupt erst gefunden. Und der Eindruck ist stärker, wenn das Objekt an einem Ort der Macht ruht. So wie Sutton.«
Mit vor Stolz gewichtigem Blick sah sie sich im Raum um.
»Hier kreuzen sich zwei Magiekanäle.«
»Magiekanäle?« Edwin schwirrte der Kopf.
Er brauchte 2 Stunden und ein Notizbuch, um all dem folgen zu können. Er hatte das Bedürfnis, sich dieser seltsamen alten Frau zu Füßen zu werfen und nicht von der Stelle zu weichen, bis er alles in sich aufgesaugt hatte, was sie ihn lehren konnte.
»Sie meinen Brachlandlinien. Das ist, niemand gibt sich mehr mit Brachlandlinien ab. Diese Art von Magie wirkt schon seit Generationen nicht mehr.«
»Natürlich wirkt sie nicht, wenn ihr Männer versucht, sie in euren ordentlichen kleinen Schubladen und Fadenspiele zu stecken.«
Flora Sutton schnaubte.
»Suttons Macht bewirkt, dass es sich perfekt dazu eignet, etwas auf magische Weise zu verstecken. Doch das erzeugt auch einen stärkeren Abdruck. Leichter aufzuspüren, wenn man den Trick kennt. Es war immer ein Risiko.«
Sie seufzte.
Reggie meinte, dass die Leute, mit denen er zusammenarbeitete, noch nicht ganz den Dreh herausbekommen hatten, aber bereits anfingen, die Teile zu triangulieren. Und Reggie hatte ihre Landkarten gesehen und verstanden, weil er wusste, dass ich dort wohnte. Deshalb ist er hierher gekommen.
Sie breitete die Hände aus.
»Um mich zu warnen.«
»Und Sie haben ihm den Vertrag gegeben, damit er ihn mitnahm«, sagte Robin. »Er ging damit fort in seiner Tasche«, sagten sie.
»Er hat auch die Gefahr mit sich genommen«, sagte Edwin. »Das war nobel von ihm.«
»War es das?«, fragte Robin. Er beobachtete Mrs. Sutton, so wie er es getan hatte, als er sie beschuldigt hatte, eine Lügnerin zu sein.
»Ich muss davon ausgehen, dass es irgendeinen Grund gibt, aus dem alle hier hinter diesem Ding her und bereit sind, dafür Gewalt anzuwenden. Sie haben uns eine ganze Menge erzählt als jemand, der wenig Grund hat, uns zu trauen. Aber Sie haben uns nicht erzählt, warum der Vertrag so wichtig ist.«
Er hatte recht. Der faltige Mund spannte sich an.
»Dass Sie dessen Zweck nicht kennen, ist der einzige Grund, Ihnen überhaupt zu trauen. Sichere Verwahrung funktioniert nur so lange, bis sie nicht mehr funktioniert, Sir Robert.«
Reggie erzählte mir, er mochte die Leute nicht, mit denen er zusammenarbeitete. Er traute ihren Absichten nicht mehr, aber er könne sie nicht davon abhalten, irgendwann hierher zu kommen. Das Beste, was er tun konnte, war, ihnen immer einen Schritt voraus zu sein.
Wir vereinbarten, dass er den Vertrag an einen neuen Ort bringen würde, wo er noch nicht so lange gelegen hatte, und es ihnen dadurch erschweren würde, ihn zu finden. Und ich weigerte mich, mir von ihm verraten zu lassen, welcher Ort das sein würde.
»Nun, falls das irgendwie hilft«, sagte Robin trocken, »Sie und Ihr Großneffe haben diese Leute eindeutig sehr erzürnt. Daher hat er den Vertrag wohl gut versteckt.«
»Natürlich. Er schwor bei seinem Namen,
alles in seiner Macht Stehende zu tun, um ihn sicher aufzubewahren, und verstärkte den Schwur mit Blut. »Abgesehen davon«, sagte Mrs. Sutton, »wäre ich eine lausige Magierin, wenn ich meinem eigenen Schweigezwang nicht traute.«
Edwin erbleichte. Er hatte nur einmal gesehen, wie ein Schweigezwang gelegt wurde, und zwar auf eine nichtmagische Frau. Sie hatte einige Dinge gesehen, die ihr Liebhaber sie nicht hätte sehen lassen sollen und die sich nicht mehr in dem Zeitrahmen befand, in dem Leteminze wirksam gewesen wäre. Es war schlampige Arbeit gewesen. Edwin und Reggie waren gerade 2 Tage in das Debakel verwickelt gewesen, ehe es die Befehlskette hinauf jemand anderem aus der Vereinigung übertragen wurde. Doch der Anblick der Frau stach in Edwins Erinnerung schmerzhaft hervor. Die Tränen, die ihr Gesicht verwüsteten, und wie sie ihre geschwollene Zunge zu kontrollieren versuchte, auf der das Brandmal des Zwangs immer tiefer einsank, sobald sie erklären wollte, was geschehen war. »Ein Zwang, damit er nicht redete«, sagte Edwin. Der Dunst seiner Angst verdichtete sich abrupt zu einem abscheulichen, den Verstand betäubenden Nebel.
»Und jetzt hat ihn schon wochenlang niemand mehr gesehen. Ja, vielleicht hält er sich versteckt, aber woher wissen Sie, dass er nicht tot ist?«
Schuld zeigte sich auf Mrs. Suttons Gesicht, schlagartig wie ein Blitz. Ihre Augen blieben trocken, doch sie verzog reumütig den Mund. Edwin konnte nicht viel Mitgefühl aufbringen. Man belegte niemanden mit einem Zwang, es sei denn, man ging davon aus, derjenige könnte entweder in Versuchung geraten oder dazu gezwungen werden, die Information preiszugeben. Und tatsächlich, sagte Mrs. Sutton als nächstes, ich hatte schon den Verdacht, dass es bald Tote geben würde.
Robin zuckte. Er rieb sich krampfhaft den Unterarm, dann ballte er die Fäuste.
Warum? Was ist dieser Vertrag? Hat er irgendetwas mit dieser Feengeschichte zu tun? Was bewirkt er?
Mrs. Suttons Hände bildeten knochige Landschaften der Anspannung, als sie die Armlehnen ihres Sessels umfasste. Groteskerweise wirkten sie und Robin wie 2 Kontrahenten, die kurz vor einem Kampf standen. Ein Teil von Edwin wollte sich heimlich aus dem Staub machen.
»Ein Teil allein bewirkt gar nichts. Selbst wenn die falschen Leute ihn in die Finger bekämen, würde mein Teil ihnen kaum etwas nützen. Aber wenn sie kurz davor stünden, mich aufzuspüren, könnten sie auch die anderen Teile finden.«
Sie blickte halb in die Ferne, das Gesicht verzogen. »Wenn sie eine Zukunftsvision sah, dann keine gute.«
Robin presste hervor, »Verraten Sie uns doch einfach, was...«
»Nein«,
sagte Flora Sutton, die Stimme fest wie ein Peitschenhieb. Sie hob die Hand, als Robin wieder protestieren wollte.
»Der Vertrag hätte verloren bleiben sollen. Da das misslang, hätte er geheim bleiben sollen. Er könnte auf eine Weise verwendet werden, die alle lebenden Magiern in Großbritannien schaden würde. Unbeschreiblichen Schaden anrichten könnte und die bloße Vorstellung...«
Sie sah aschfahl aus.
»Sie ist widerwärtig. Wir wussten das nicht, als wir ihn entdeckt haben. Und sobald uns klar wurde, was es bedeuten konnte, haben wir aufgehört. Nein, ich helfe keiner anderen Seele auch nur einen Schritt weiter darauf zu. Und das gilt auch für Sie beide, meine Herren. Ganz gleich, was für gute Absichten Sie angeblich haben. Es wird für alle sicherer sein, wenn Sie nicht darin verwickelt werden.«
»Ich bin aber längst darin verwickelt«, fuhr Robin sie an.
»Wer auch immer Sie sind, diese Leute glauben, dass ich diesen Vertrag finden kann. Ganz bestimmt sind Sie mir immer noch auf den Fersen.«
»Das tut mir leid, Sir Robert«,
sagte Mrs. Sutton. Sie klang tatsächlich, als ob es ihr leid täte. Sie klang zugleich, als sei sie nicht gewillt zuzulassen, dass Robin jemals irgendwelche Geheimnisse verriet. Robin wollte einen Schritt auf sie zumachen. Edwin legte ihm die Hand auf den Arm, um ihn zurückzuhalten.
»Nun gut«, sagte Edwin. »Wir werden Sie nicht unter Druck setzen. Mrs. Sutton weiß auch nicht, wo Reggie ist, und wir sind hergekommen, um das herauszufinden.«
Nein, wir... Edwin drückte fest und Robin gab nach.
Erzählen Sie mir etwas über den Abwehrzauber auf diesem Anwesen? Fragte Edwin.
Sie zog abrupt die schmalen silbernen Brauen hoch.
Wie bitte?
Sie müssen ausgebildet worden sein. Nicht viele Frauen in diesem Land können einen Schweigezwang legen. Hat Ihr Ehemann Ihnen das beigebracht?
Aus dem Buch, das er am Vorabend gelesen hatte, wusste er ein paar Dinge über die Familie Sutton. 5 Generationen von ihnen in diesem Cottage. Der verstorbene Gerald Sutton war mächtig und hochgeachtet gewesen und hatte 1 oder 2 Amtszeiten lang in der Magiervereinigung mitgewirkt. Das Buch hatte absolut nichts über Flora Gatling enthalten, die Flora Sutton geworden war, als sie ihn geheiratet hatte.
Er lehrte mich, was er konnte.
Ihre Miene zeigte einen Anflug von Sanftheit.
Alles andere habe ich mir selbst beigebracht.
Der Abwehrzauber des Anwesens, sagte Edwin und ließ sich auf eine Ottomane sinken. Wie haben Sie ihn gelegt? Er wirkt nur bei Magiern, nehme ich an.
Ja.
Wieder hoben sich die Augenbrauen. Ich dachte, Sie hätten ihn enträtselt, um überhaupt hindurchzugelangen. Dem ist nicht so?
Sie schaute einen Herzschlag lang in die Ferne, dann wurde ihr Blick wieder scharf.
Wie sind Sie dann daran vorbeigekommen?
Zum Glück gibt es Automobile, sagte Robin.
Nein, zum Glück gibt es dich, sagte Edwin.
Ach,
sagte Mrs. Sutton.
Ja, je mehr Magie man besitzt, desto stärker ist die Abwehr.
Ihr Blick war eine Frage. Robin beantwortete sie mit »Keinen Tropfen«.
»Und ich habe nur ein paar Tropfen«, sagte Edwin, »vielleicht einen Teelöffel voll.«
Es schmerzte weniger, als er erwartet hatte. Er fragte sich, was geschehen wäre, wenn er so viel Magie besessen hätte, wie er immer gewollt hatte. Nach allem, was er wusste, hätte er Robin ins Lenkrad greifen und sie in einen Graben fahren können.
Mrs. Sutton rief eine zweite Brille von einem Tisch auf der anderen Seite des Salons herbei. Die Magie war schnell, ordentlich und beiläufig. Zudem zauberte sie einhändig und mit einer Geste, die Edwin noch nie gesehen hatte. Er brannte darauf, Mrs. Sutton zu bitten, das zu wiederholen. Doch diese setzte bereits die Brille auf, die ihren Blick doppelt so durchdringend wirken ließ. Sie streckte gebieterisch die Hand aus. Edwin dachte törichterweise an Visitenkarten. Dann rutschte er näher und legte seine Hand in ihre. Sein Arm vibrierte vor Anspannung. Er war bereit, ihn wegzuziehen.
»Oh«,
machte Mrs. Sutton nach einer gefühlten Ewigkeit. Zum ersten Mal drang auf ihrem Gesicht ein kleines Lächeln durch.
»Sie teilen meine Affinität, Mr. Corsey.
Sie müssen einen so grünen Daumen haben, dass Sie Eichen heranziehen können.«
»Ich, nein, das würde ich nicht behaupten«, meinte Edwin.
Jetzt landeten ihre kühlen Hände, trocken wie Papier, auf Edwins Wangen. Er zwang sich, stillzusetzen. Aus der Nähe konnte er das Trübe ihrer Augen genauer sehen. Den Gelbstich im Weiß.
»Es gibt mehr Arten von Macht, als die Männer in diesem Land sich je in Erfahrung zu bringen bemühten«,
sagte sie freundlich. Sie ließ die Hände sinken. Edwin ließ seinen Atem entweichen.
»Sie fragten nach dem Abwehrzauber. Ich habe ihn mit den Bäumen selbst hochgezogen. Als sekundärer Faktor musste ich natürlich deren Wachstum auf die Sprünge helfen.« Aber ich habe den Vertrag mit den ersten Setzlingen geschlossen und erhielt, als ich Ableger nahm. Zusammen mit dem Suttonland war das genug.
Die Hälfte davon ergab keinen Sinn, weil sie von unmöglichen und irrationalen Voraussetzungen ausging. Doch die andere Hälfte erinnerte Edwin an dies und das, was er selbst gelesen hatte, einschließlich Kinoshita.
»Moment, Moment«, versuchte er, sich ein Bild zu machen. »Sie haben die lebenden Pflanzen durchtränkt. Und Sie mussten den Vorgang niemals wiederholen? Wie kann das sein?«
»Das habe ich Ihnen doch gerade erklärt«,
sagte sie lehrerinnenhaft. Beginnen Sie, wenn das Leben beginnt. Anfänge und Enden sind machtvoll. Schwellenzustände. Man kann tiefgreifende Veränderungen bewirken, in denen man durch die Lücken hineinschlüpft.
Man spinnt ihn aus Zweigen, sagte Robin plötzlich. Wie das Sprichwort, wie einen Obstgarten.
Mrs. Sutton war so überrascht, dass sie auflachte.
Ich schätze, das habe ich getan. Und das Labyrinth ebenfalls. Und darin steckt wesentlich mehr als nur ein Abwehrzauber. Ich möchte nicht der Magier sein, der dort auch nur einen Fuß hineinsetzt. Natürlich lieben es die Besucher. Letztes Jahr hat jemand für das Country Life Magazin einen reizenden Artikel über meine Gärten geschrieben.
All das, um Magienutzer von ihrem Anwesen fernzuhalten, sagte Edwin. Er dachte an die Sorte Mensch, die sich von anderen Magiern absonderte. Er wusste, warum Hawthorne es tat, wusste zumindest ebenso viel darüber wie alle anderen und mehr als die meisten. Man tat es, weil die Magie einen selbst oder jemanden, der einem nahestand, verletzt hatte, über das Maß hinaus, an das erinnert zu werden, man ertragen konnte. Oder um sich eine Gefahr vom Leib zu halten.
All das, damit die gefährlichen Leute meinen Teil des Vertrags nicht in die Hände bekommen, sagte Mrs. Sutton. Im Labyrinth habe ich ihn aufbewahrt.
Wie mythologisch von Ihnen, sagte Robin, ein Labyrinth zu errichten, um etwas darin einzuschließen.
Grübchen zeigten sich im zerknitterten Seitenpapier.
Das dachte ich mir auch.
Robin warf Edwin einen Blick zu, der eine Frage hätte sein können. Edwin hatte keine Antwort für ihn, doch im nächsten Moment wünschte er sich, dennoch etwas gesagt zu haben.
»Ich habe Visionen«, erzählte Robin Mrs. Sutton. »Ich glaube, ich hatte eine von Ihrem Labyrinth.«
»Visionen? Kommen Sie her, mein Junge. Welcher Art?«
»Hellsehen«, sagte Edwin. »Jedenfalls scheint es so.«
Er traute dieser Frau nicht, doch es war Robins Fluch, Robins Angelegenheit, und Edwin konnte es ihm kaum vorwerfen, wenn er sich an die geringste Chance klammerte, Hilfe zu bekommen, nun da Edwin daran gescheitert war, irgendwelche Hilfe zu leisten. Daher erklärte Edwin jenen Teil der Geschichte einschließlich dessen, was Hawthorne gesagt hatte, sowie das Wenige, was er bei seiner eigenen Recherche hatte herausfinden können. Er ließ Robin die Visionen beschreiben und die Schmerzen, was Mrs. Sutton zusammenzucken ließ.
»Gut«, dachte Edwin grimmig.
Robin trotzte dem starren Blick durch die zweite Brille, zuerst in sein Gesicht und dann auf den entblößten Fluch.
»Hm«,
erklang Mrs. Suttons Urteil eine ganze Minute später.
»Sie beide trinken in einer Stunde mit mir Tee. Machen Sie einen Spaziergang. Sehen Sie sich die Anlage an, wenn Sie schon einmal hier sind. Ich muss einige Dinge nachlesen.«
Edwin warf einen sehnsüchtigen Blick auf die Bücherregale und fragte beinahe, ob er bleiben und helfen könnte. Doch er wollte das Labyrinth besichtigen, um noch mehr über diese Idee in Erfahrung zu bringen, eine Pflanze mit einem Zauber zu verbinden, während sie wuchs.
»Mr. Corsay«,
sagte Mrs. Sutton, als sie schon fast aus dem Zimmer waren. Edwin wandte sich um. Sie saß sehr aufrecht da, sehr stolz. Einen qualvollen Moment lang erinnerte sie Edwin an seine eigene Mutter.
»Es wird mich interessieren zu hören, was Sie von meinen Pflanzen halten. Und betreten Sie um Gottes Willen nicht das Labyrinth. Ich werde heute keine weitere Seele auf dem Gewissen haben.«
Edwin fragte sich, ob das ein Scherz war. Es wirkte nicht so. Unerträglicherweise war der Park sogar noch schöner, als er vom Auto aus gewirkt hatte. Robin und Edwin begegneten keiner Menschenseele, während sie gemächlich und scheinbar entspannt zum Heckenlabyrinth schlenderten. Es fühlte sich nicht entspannt an. Es gab zu viel, was hätte gesagt werden können. Edwin hatte keine Ahnung, wo er anfangen sollte, und da er nicht wusste, was er sagen sollte, sagte er gar nichts. Feige hoffte er darauf, dass Robin den ersten Schritt tun würde.
Robin hatte sich sein Leinenjackett über die Schulter geworfen. Er wirkte sehr interessiert am Rosengarten und der hübschen Wildnis, die daran anschloss, gesprenkelt von Herbstfarben und frühen Beeren und sogar einigen blühenden Beeten. »Was denkst du?« fragte Robin irgendwann und deutete mit dem Kinn auf die Umgebung. Edwin klang so stachelig wie eine Distel.
»Ich denke, wenn ich Flora hieße, hätte ich etwas derart Offensichtliches vermieden.«
Robin hielt inne. Er war ein paar Schritte vorausgegangen und stand jetzt unter einem begrünten Spalierbogen. »Das hier hat dich ziemlich aufgewühlt, nicht wahr?«
»Ach, lass das doch!«
blaffte Edwin, die Stimme rau von Schuldgefühlen.
»Sei jetzt nicht nett! Wie kannst du die ganze Zeit so sein, wenn es dein Arm und deine Visionen und der verfluchte Mist von jemand anderen sind? Und ich habe es noch schlimmer gemacht. Und Reggie ist vielleicht tot und wir tanzen wie verdammte Debütantinnen um die Tatsache herum, dass du der Nächste sein könntest. Und wer weiß schon was? Edwin, halt den Mund!«
empfahl Robin ihm. Dankbar tat Edwin, wie ihm geheißen. Er hakte zwei Finger durch eine Lücke im Spalier, ließ dort das Gewicht seines Arms absinken, während er eine Entschuldigung zu formulieren versuchte. Robin legte die Hand zwischen Edwins Schulterblätter und tätschelte sie zweimal. Dann ließ er sie dort liegen.
»Ich hoffe, das war nicht der Versuch, tröstend zu sein«, sagte Robin nach einem Augenblick. »Denn falls ja, bist du darin miserabel.«
Edwin ließ ein leises, gequältes Geräusch hören, das ein Lachen sein sollte, und gestattete sich, sich nach hinten gegen Robins Handfläche zu lehnen. In der Regel mochte er keinen Körperkontakt. Üblicherweise wirkte dieser zudringlich oder kam zu einem unpassenden Zeitpunkt oder verschlimmerte jedweden Kummer, Beleidigung oder kleine Herablassung, die die Berührung hätte abschwächen sollen. Er war aus dem Gleichgewicht gebracht und zutiefst ambivalent, spürte noch immer kribbelnd Flora Suttons Finger auf seinen Wangen. Es wirkte vollkommen bizarr, dass Robin Edwin so berühren konnte. Eine Hand locker auf seinen Rücken und dass es perfekt war. Genauso perfekt wie die Berührung an seinem Arm gestern Abend beim Tee. Genau das, was er in jenem Moment gebraucht hatte, ohne sich dessen bewusst gewesen zu sein. Edwin presste die Lippen zusammen und legte eine Erinnerung daran an. Ein kleines Ding, das er aufbewahren und später wieder hervorholen konnte, wenn Robin gefahrlos aus seinem Leben verschwunden war. Dann entzog er sich.
»Komm«, sagte er, »ich möchte mir wirklich dieses Labyrinth ansehen.«
Nicht, dass er wesentlich mehr tun konnte, als zu versuchen, irgendetwas über dessen Sträucher herauszufinden. Eiben? Eigneten sie sich für Irrgärten? Doch er blieb in der Nähe des Eingangs zum Labyrinth stehen und es störte ihn nicht, dass sich sein Bauch augenblicklich verkrampfte, weil es sich falsch anfühlte. Das Labyrinth war etwas, das man studieren musste, und das bedeutete, dass er es aushalten konnte.
»Es sieht nicht aus, als sei es leicht zu überlisten«, sagte Robin bewundernd.
In der Tat bestand das Labyrinth aus dichtem Strauchwerk und war anderthalbmal so hoch wie jeder von ihnen. Robin strich über die äußere Hecke. »Von hier aus sieht es quadratisch aus. Was denkst du, wie es nach hinten verläuft? Ich versuche mal, darum herumzugehen.« Seine Schritte entfernten sich knirschend, als Edwin denselben Verfolgungszauber knüpfte, den er auch an der Grundstücksgrenze verwendet hatte, und dabei in die Hocke ging. Nach dem, was Mrs. Sutton gesagt hatte, nahm er an, dass er den Zauber umso stärker spüren würde, je näher er an den Wurzeln war. Wobei diese Art zu zaubern einer schönen, gründlichen Notation nicht das Wasser reichen konnte. Wieder spürte er, wie sich seine Hände erwärmten und es ihn in eine bestimmte Richtung zog. Er hakte seine Zeigefinger in ein Stück Schnur
und veränderte den Winkel, konzentrierte sich fest auf die Vorstellung von Sichtbarkeit. Seine Magie bewegte sich zunächst zäh, dann reibungsloser. Wenn er sich direkt hinkniete und unter den niedrigsten Bereich der Hecke spähte, wie jemand, der eine heruntergefallene Münze unter einem niedrigen Sofa suchte, konnte er schwach ein rosa Muster sehen, das den Stamm der Pflanze wie ein Spinnennetz umgab. Der Kies knirschte erneut von Schritten, und ein Schatten fiel auf Edwins Hände. Er schüttelte den Zauber ab und begann sich aufzurichten.
»Ehrlich, alles, was das gebracht hat, sind 20 weitere Fragen an die Dame.«
Der Schlag kam wie ein Pendel, von der Seite und schnell. Er warf Edwin um, als er gerade halb aufgestanden war. Edwin schaffte es noch, sich mit den Händen abzustützen, doch seine Schläfe schlug unangenehm hart am Boden auf. Ihm schwirrte der Kopf, sein Herz hämmerte. Seine Wange war in den Kies gedrückt, er hatte Erde an den Lippen. Er starrte auf ein paar schwarze Schuhe, gut poliert und schlammbespritzt. Einen Moment lang ließ allein die Plötzlichkeit des Angriffs Edwin an Ort und Stelle erstarren, ausgestreckt auf dem Bauch liegend, über seinen ungelenk gebeugten Armen. Und dann erblühten Schmerzen in seinen aufgeschürften Handflächen und in seiner Schläfe. Schwach hörte er einen alarmierten Ausruf, der möglicherweise sein Name war. Das genügte, damit er sich dazu zwang, sich zu bewegen, sich erst auf die Knie und dann ganz auf die Füße stemmte. Edwins Angreifer war ein hochgewachsener Mann, der aussah wie in Schatten getaucht. Vollkommen schwarz, von den Schuhen bis zu den Handschuhen. Über dem Schatten waberte der Nebel. Es war Robin nicht gelungen, ihm die absolute Merkwürdigkeit der Nebelmaske deutlich zu machen, wie einem bei ihrem Anblick die Augen vor Anstrengung schmerzten, wie wenn sie sich auf etwas Unsichtbares fokussierten. Die Aufmerksamkeit des Mannes galt nicht mehr Edwin. Er hatte einen Fuß in den Irrgarten gesetzt und kämpfte nun strampelnd darum, sich wieder zu befreien. Eine der Pflanzen hatte eine dicke Dornenranke ausgesandt, die sich um seinen Knöchel geschlungen hatte und an ihm hinaufrankte.
»Hey, Edwin!« kam ein weiterer Ruf von Robin. »Was ist los?«
Die Nebelmaske wandte sich in Robins Richtung, dann zurück zu Edwin. Edwin wusste nicht, was er tun sollte. Den Mann schlagen. Er hatte noch nie jemandem einen Fausthieb verpasst. Dem Labyrinth helfen, indem er den Mann festhielt? Seine Hände zitterten und waren zerkratzt, und er fühlte sich, als sei er auf dem Boden zersprungen wie ein Ei, wodurch seine gesamte Energie ausgelaufen war. Jetzt rannte Robin auf sie beide zu und kam rasch näher. Der Mann in Schwarz nahm ihnen die Entscheidung ab. Mit einer einzigen brutalen Bewegung entriss er seinen Fuß der Hecke, stolperte vorwärts und packte Edwin am Kragen. Ehe Edwin noch irgendetwas anderes tun konnte, als erneut vor Schreck zu erstarren, riss der Mann Edwin zur Seite und schleuderte ihn durch den breiten Eingang hinein ins Labyrinth. Edwin stolperte, stürzte und lag abermals auf dem Boden ausgestreckt. Hustend atmete er aus. Das war lächerlich. So etwas sollte gar nicht passieren. Im Eingang zum Labyrinth kam Robin schlitternd zum Stehen. Sein Blick schoss zwischen Edwin und dessen Angreifer hin und her, der eindeutig gerade dem Tatort entkam. Irgendetwas stimmte nicht mit Edwins Maßstabsempfinden. Denn die Hecke schien zu wachsen, der Eingang zu schrumpfen. Nein, er schrumpfte tatsächlich. Die Hecke schwoll an, schob sich wie kochende Milch in den Spalt hinein.
»Folg ihm!« keuchte Edwin. »Willst du denn nicht wissen, was los ist? Information aus ihm hinausschütteln?«
Doch das Rufen verwandelte sich in einen Hustenanfall, der mit einem unschönen Würgen endete. Das durch den Abwehrzauber ausgelöste Unbehagen grollte noch immer in seinem Magen. Dann wickelte sich etwas wie grober Draht um sein rechtes Handgelenk und zog daran.
Edwin hörte sich selbst ächzen, als sich sein Arm in einem unangenehmen Winkel streckte und er ihn anzuspannen und wegzuziehen versuchte. Er brachte nicht den Mut auf, hinzusehen. Stattdessen schaute er die ganze Zeit zu Robin, in der Hoffnung, diesen mit einem finsteren Blick zur Vernunft bringen zu können. Die sich hebende Zugbrücke der Verteidigung der Hecke war noch immer in Bewegung und der Spalt wurde schmaler. Doch Robin blieb von Ranken verschont. Es hatte die Unausweichlichkeit, einem großen Objekt dabei zuzusehen, wie es langsam umkippte. Robin verharrte, einen Ausdruck nackter Unentschlossenheit und Sorge auf dem Gesicht, der sich auf einmal zu Entschlossenheit verfestigte.
»Tu's nicht«,
sagte Edwin. Jedenfalls versuchte er das. Es kam als ein weiteres Husten heraus. Die Hecke hatte sich jetzt fast vollständig geschlossen. Hätte Edwin beide Hände frei gehabt oder auch nur Geistesgegenwart besessen oder mehr als bloß ein paar verdammte Teelöffelchen Magie, dann hätte er irgendetwas durch den Spalt gestoßen. Etwas, um Robin lange genug zurückzuwerfen, dass dieser blieb, wo noch eine Chance bestand, dass er in Sicherheit war und sich nützlich machen konnte. Doch weil Edwin der war, der er war, und weil Robin Blythe war, der er war, geschah nichts dergleichen. Robin sprang vorwärts, landete neben Edwin und riss genau in dem Moment den Arm von der Hecke weg, als diese sich zu einer grünen Wand ohne irgendeinen Spalt darin krümmte. Kein Ausweg.